Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Heute, vor einem Jahr, verübte ein Attentäter einen Anschlag auf die Synagoge von Halle. Schwer bewaffnet wollte er in das Gebäude eindringen und als ihm das nicht gelang, tötete er zwei Menschen vor der Synagoge. Schon vor diesem antisemitischen Anschlag konnte man nicht verleugnen. Antisemitismus ist real in der deutschen Gesellschaft, real in der Breite und nicht nur hier und da punktuell in Form von Einzeltätern. Ein Jahr nach dem Anschlag von Halle kam es nicht nur wieder zu einem weiteren Anschlag auf einen jüdischen Studenten in Hamburg in dieser Woche. Ein Jahr nach Halle ist auch klar, die deutsche Gesellschaft vermag dem Antisemitismus immer noch nur wenig entgegenzusetzen. Darum geht es heute in dieser Sendung. Zuvor aber berichten wir über das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Das Bistum Mainz versucht diesen derzeit aufzuarbeiten, hat jetzt einen Zwischenbericht veröffentlicht, der durchaus Sprengkraft hat. Gut zwei Jahre ist das jetzt her, da erschien endlich die lang erwartete MHG-Studie, die das Ausmaß des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland untersucht hat. Sie wurde lang erwartet und hat dann doch für nicht wenig Enttäuschung gesorgt, denn Ziel dieser ja betont akademischen Studie waren wissenschaftliche Erkenntnisse und keine juristischen. Die Namen von Verantwortlichen, von Tätern suchte man da vergeblich. Eine Studie ist eben keine Ermittlung. Aber in der Folge haben einzelne Bistümer in Deutschland eigene Untersuchungen veranlasst, die zum Teil weiter Studie genannt werden, diesmal aber Namen nennen sollen. Und die, siehe zum Beispiel die Kölner Untersuchung, bislang über die juristischen Probleme, die das mit sich bringt, stolpern. Jetzt hat das Bistum Mainz für das eigene Aufklärungsprojekt einen Zwischenbericht veröffentlicht und der hat es in sich, denn er wirft möglicherweise ein ganz neues Licht auf den vor gut zwei Jahren verstorbenen langjährigen Bischof von Mainz, Karl Lehmann. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, der Name Karl Lehmann, der fällt in der Pressemitteilung des Bistums Mainz nicht, aber man wird wohl dessen Rolle während seiner ja ziemlich langen Amtszeit als Bischof neu bewerten müssen. Was sagt die Untersuchung aus Mainz da aus?
Es stimmt, der große Name wird eher kleinlaut ausgesprochen, aber er wird ausgesprochen. Ulrich Weber, der Rechtsanwalt, der die Untersuchung gemacht hat, spricht von einem Fehlverhalten auf der Ebene der Pfarreien und auf der Ebene der Bistumsleitung. Die Bistumsleitung, und damit ist nicht nur, aber vor allem ja der Bischof gemeint, das liegt im Wesen einer Hierarchie, die Bistumsleitung habe auf einschlägige Meldungen nicht adäquat reagiert, Priester seien allenfalls versetzt worden und selbst schwere Taten hätten nicht zu harten Sanktionen geführt. Untersucht wurde der Zeitraum von 1945 bis 2019, das sind 74 Jahre, und 33 Jahre davon war Karl Lehmann Bischof von Mainz. Konkretes ist in diesem Bericht noch nicht bekannt geworden, also die genaue Beschreibung dessen, was Bischof, Generalvikar, Personalchef hätten tun sollen und was sie in jedem Fall getan haben, das steht noch aus. Auffällig ist, dass die Zahl der Fälle wesentlich höher ist als in der von Ihnen erwähnten MAG-Studie. Das dürfte damit zu tun haben, dass andere Akten zugänglich waren und dass nicht nur Geistliche erfasst wurden. Karl Lehmann war beliebt oder ist beliebt, auch nach seinem Tod noch. Er war populär, prägend auch als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Er galt als liberal, obwohl er das Wort nicht mochte. Und wenn man vor diesem Hintergrund noch einmal ein Spiegel-Interview mit ihm liest, das er 2002 gegeben hat, damals war der Missbrauchsskandal in den USA aktuell, dann liest man das heute mit anderen Augen. Karl Lehmann sagte damals, wir ziehen uns den Schuh der Amerikaner nicht an. Schon lange ist klar, der Schuh passte auch in Deutschland und er passt wohl auch in Mainz.
Und da muss man natürlich fragen, wie sind jetzt die Reaktionen auf diesen Bericht, Zwischenbericht?
Die Reaktionen sind eher verhalten, das hat sich ja mit der allgemeinen Nachrichtenlage zu tun. Aber meines Erachtens hat es auch kirchenpolitische Gründe. Es fällt im sogenannten liberalen Lager einfach schwer anzuerkennen, dass es einen der ihren trifft, einen hoch angesehenen, weithin geschätzten Kirchenmann, eine große Bischofspersönlichkeit, wie Lehmanns Nachfolger Peter Kohlgraf gesagt hat, eine Bischofspersönlichkeit, die zu Recht ein hohes gesellschaftliches Ansehen hätte. Das hat er ja bei der Pressekonferenz gesagt. Und einen ähnlichen Effekt gab es auch, nachdem das Bistum Limburg einen Zwischenbericht veröffentlicht hat, der einen Schatten auf Franz Kamphaus wirft, auch er ein Vertreter des liberalen Lagers. Wenn man sich nur mit Täterstrategien in der Kirche etwas auskennt, dann weiß weiß man, dass sowohl autoritäre Priester immer mit dem Katechismus in der Hand und die anderen, die Liberalen mit E-Gitarre, Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Und man weiß auch, dass Vertuschung nicht für ein bestimmtes kirchenpolitisches Lager typisch ist. Aber es gab sicher die Hoffnung, dass liberale Bischöfe mehr Empathie mit den Opfern hatten. Aber das war ein frommer Wunsch. Hm.
Ein knappes Jahr vor Karl Lehmann starb Joachim Meißner, der Kölner Erzbischof. Die Studie aus Köln, habe ich schon erwähnt, steht ja immer noch aus, obwohl sie ja schon im März hätte erscheinen sollen. Joachim Meißner wurde nun posthum schwer beschuldigt, und zwar vom Hamburger Bischof und früherem Kölner Mitarbeiter Stefan Heese. Was wirft der ihm vor und wie glaubwürdig ist der da?
Ja, der heutige Erzbischof von Hamburg war von 2006 an Personalchef und später Generalvikar in Köln. Und laut der Zeitbeilage Christ und Welt werden ihm in der unveröffentlichten Kölner Studie, Zitat, Mängel in der Sachbehandlung von Missbrauchsfällen basierend auf einer indifferenten, von wenig Problembewusstsein geprägten Haltung, Zitat Ende, vorgeworfen. Und Heese legt in diesem Interview mit Christ und Welt Wert darauf, dass er nicht allein gehandelt hat, sondern dass sein Vorgesetzter, das war damals der Kölner Erzbischof Meißner, über alles informiert war. Er habe ihm jeden Fall dargelegt, sagt Heese. Und wenn das stimmt, was Heese sagt, dann wusste Joachim Meißner spätestens 2006 über alles Bescheid. Das wiederum aber passt nicht zu dem, was Joachim Meißner vor 5 Jahren in einem langen Gespräch hier im Deutschlandfunk sagte. Auf die Frage, was ihm 2010, also im deutschen Missbrauchsskandal, ja durch den Kopf ging, sagte Meißner damals gegenüber unserer Chefredakteurin Birgit Wenzin.
Also wissen Sie, ich weiß das noch ziemlich genau. Ich lag gerade in der Universitätsklinik hier und mein linkes Knie ist operiert worden. Da kam das so. Und ich denke, das ist eine Verleumdungskampagne. Am nächsten Tag bei der Visite sagt er, haben Sie denn gut geschlafen? Sage ich, nein, nein. Ach, sagt er, nehmen Sie, das ist so eine Finte. Nicht? Und dann kam das heraus, dass es ein Fundamentum inneriert. Das hat mich so entsetzt. Das hat mich so entsetzt. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn mir das passiert wäre, der Priester war für mich, das war für mich als Kind schon, ich will Priester werden. Da habe ich mir gedacht, das ist doch der Stellvertreter Gottes. Und der soll doch die Menschen zu Gott führen. Und die Freude an Gott, das ist doch unsere Stärke. Also ich brauchte ein paar Wochen, ehe ich wieder klar denken konnte. So hat mich das erschüttert.
Haben Sie davon etwas geahnt?
Nichts geahnt. Nichts geahnt.
Ja, nichts geahnt. Der Kardinal präsentierte sich erschüttert an der Seite der Opfer und irgendwie ja auch selber als Opfer der Täter. Jetzt steht also Aussage gegen Aussage, Erzbischof gegen Erzbischof und nicht nur amtierender Erzbischof gegen Verstorbenen. Die Frage ist ja auch, wie sich der aktuelle Kölner Erzbischof Wölki, Meißners früherer Geheimsekretär, zu den Aussagen seines Hamburger Amtsbruders positioniert. Man muss sagen, eigentlich sind alle Bischöfe der Wahrheit verpflichtet.
Das Bistum Mainz hat einen Zwischenbericht veröffentlicht über das Aufklärungsprojekt zum Thema sexueller Missbrauch. Darüber und auch über die Situation in anderen Bistümern, vor allem in Köln, habe ich gesprochen mit Christiane Florin aus unserer Tag-für-Tag-Redaktion. Dankeschön. Und wir bleiben beim Thema und schauen nach Großbritannien, denn in der anglikanischen Kirche sorgt derzeit ebenfalls ein Untersuchungsbericht über das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs für Aufruhr. Verfasst hat den ein unabhängiges Gremium und er ist ziemlich deutlich in seiner Schlussfolgerung. Die Church of England habe versagt, schreiben die Autorinnen und Autoren. Imke Köhler berichtet aus London.
Es ist nicht der erste Untersuchungsbericht zum Missbrauch in der Church of England, aber er ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Dem Vorsitzenden des unabhängigen Untersuchungsgremiums, Professor Alexis Jay, zufolge hat die Kirche versagt. Denn sie hat Kinder und junge Menschen über Jahrzehnte hinweg nicht vor sexuellem Missbrauch geschützt. Vielmehr sei es der Kirche darum gegangen, ihren Ruf zu schützen, mit dem Ergebnis, dass Straftätern mehr geholfen wurde als Opfern. John O'Brien, der Schriftführer des Untersuchungskomitees, fordert grundlegende Änderungen.
Wir müssen zusehen, dass die Unterstützung von Missbrauchsopfern absolute Priorität hat, sobald es einen Missbrauchsvorwurf gibt. Denn auf diese Art und Weise machen wir sowohl rechtlich als auch, was noch wichtiger ist, moralisch deutlich, dass Missbrauch inakzeptabel ist.
Das Komitee hat einen Zeitraum von fast 80 Jahren untersucht, von 1940 bis 2018. Dem Ergebnis zufolge sind in dieser Zeit 390 Geistliche und andere leitende Kirchenmitglieder wegen Missbrauchs verurteilt worden. Die Kirche habe sich in der Regel dabei klar auf die Seite der Beschuldigten gestellt, heißt es. Im vergangenen Sommer hatte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, dem Untersuchungskomitee in einer öffentlichen Anhörung stundenlang Rede und Antwort gestanden. Auf die Frage, was er von der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle gelernt habe, sagte Welby sichtlich emotional:
I've learned to be ashamed again of the church.
Er habe wieder gelernt, sich für die Kirche zu schämen. Die Church of England zeigt sich erschüttert über den Bericht, aber das allein wird nicht genügen, denn auch die Zahlen aus jüngster Zeit sind erschreckend. Dem Report zufolge wurde der Kirche allein im Jahr 2018 fast 450 Mal Kindesmissbrauch vorgeworfen. Dabei geht es zum Teil auch um das Downloaden und den Besitz von Kinderfotos. Zu den Konsequenzen, die das Untersuchungskomitee fordert, gehört, dass es nicht den Geistlichen überlassen bleiben soll, einem Missbrauchsverdacht nachzugehen. Außerdem solle die Kirche ein Konzept vorlegen, wie sie Missbrauchsopfer finanziell entschädigen und unterstützen kann. Jilo, ein heute erwachsener Mann, der zu den Missbrauchsopfern gehört, meint dazu:
Wenn die heute noch Lebenden wirklich Hilfe bekommen und sie Unterstützung erhalten von einer Kirche, die zwar lange Zeit Hilfe versprochen, sie aber nicht geleistet hat, dann könnte das ein Wendepunkt sein.
There could be a turning point.
Das war ein Bericht von Imke Köhler aus London über den Untersuchungsbericht zum Thema sexueller Missbrauch in der Church of England. Der Anschlag von Halle auf die dortige Synagoge ist mit scharfen Worten verurteilt worden von Politikerinnen und Politikern in Deutschland. Verurteilt worden als ein Anschlag, wie es hieß, auf uns alle. In einer Geste, die den Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, wenn nicht leugnet, dann doch mindestens von sich weist. Gerald Bayroth aus unserer Tag-für-Tag-Redaktion findet eine Mischung aus mangelnder Einsicht und Selbsttäuschung.
Am höchsten jüdischen Feiertag stand in Halle noch nicht einmal eine Polizeistreife vor der Tür. Als die Gemeinde ihren Notruf absetzte, hatte die Polizei zunächst Wichtigeres zu tun. Und das in einer Zeit, als man es wahrlich besser wissen konnte. Das Land stand unter Schock wegen des Mordes an Walter Lübcke. Antisemitismus war in den Medien in aller Munde. Die Tür, die die Schüsse abhielt, hat die Jewish Agency bezahlt, eine wohltätige Organisation. Es gibt eine Kontinuität aus Verharmlosung und Wegschauen. Das Verhalten von Innenministerium und Polizei in Halle, es ist ein Symptom dafür. Durch die letzten 70 Jahre deutscher Geschichte führt eine Spur aus Blut und Ignoranz. Der Journalist Ronen Steinke listet in seinem Buch Terror gegen Juden Fälle auf. Den Mord an dem Gemeindevorsitzenden Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke 1980 in Erlangen. Den Brandanschlag auf das Münchner jüdische Altersheim 1969, bei dem 7 Bewohner starben, 2 davon KZ-Überlebende. Den versuchten Bombenanschlag auf das Berliner Gemeindehaus aus dem Umfeld des Kommunarden Dieter Kunzelmann. Den Bombenanschlag von Düsseldorf-Wehrhahn aus dem Jahr 2018 mit zahlreichen Verletzten. Eine schwangere junge Frau verlor ihr Kind. In keinem dieser Fälle hat man die Täter verurteilt. Oft haben Polizei und Staatsanwaltschaft sie noch nicht einmal ermittelt. Meist sind die Behörden auch nicht bereit, den Terror gegen Juden Terror zu nennen. Eine Vokabel taucht hingegen immer wieder auf: Einzeltäter. Bisweilen noch ergänzt um das Wort verwirrt. Wie sollen Jüdinnen und Juden dem Staat nach dieser Bilanz noch glauben, dass er bereit ist, sie zu schützen, also seine Aufgabe gegenüber seinen Bürgern wahrzunehmen? Optimistische Gemüter mögen hoffen, dass sich in den letzten Jahren nachhaltig etwas ändert, doch das ist noch nicht sicher. Es gibt inzwischen Antisemitismusbeauftragte in vielen Bundesländern, bei der Bundesregierung und auch bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Beweis, dass das etwas bringt, wenn wieder jemand spuckt, schlägt, beleidigt oder mordet, er steht noch aus. Am Sonntag hat es wieder einen Anschlag gegeben vor der Synagoge in Hamburg und hier gibt es Gelegenheit zu zeigen, wie ernst oder unernst man das Problem denn nimmt. wären da noch die Rufe auf den Al-Quds-Demonstrationen: Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Die Täter wurden noch nicht einmal vor Gericht gestellt. Man muss der Tatsache ins Auge sehen, es gibt muslimischen Antisemitismus. Viele in Deutschland sind zu oft geneigt, ihn mit dem Nahostkonflikt zu entschuldigen, etwa bei den Jugendlichen, die 2014 Molotow-Cocktails auf die Wuppertaler Synagoge warfen. Doch umgekehrt sollte niemand der Mär aufsitzen, Muslime importierten den Antisemitismus nach Europa. Dazu ist er hierzulande viel zu tief verwurzelt. Weite Teile der Gesellschaft glauben immer noch, der Antisemitismus erstrecke sich im Wesentlichen auf 12 Jahre. Explizit sagt das selten jemand so, aber häufig setzt man es voraus. Der europäische Antisemitismus wurzelt nach allem, was wir wissen, im Christentum. Seit der Glaube an Kreuz, Messias und Dreieinigkeit in Europa Staatsreligion wurde, gibt es Hass auf Juden. Zunächst in der religiösen Variante, dem Antijudaismus. Juden waren verstockt, weil sie keine Christen werden wollten. Sie sollten schuld sein an Jesu Tod, sollten Hostien freveln, Brunnen vergiften. Solche Stereotype sind in Deutschland heute weniger zu hören, doch sie wirken nach. Die Schändung jüdischer Friedhöfe, sie hat eine lange Geschichte vom Mittelalter bis heute. Christinnen und Christen haben wenig Gelegenheiten ausgelassen, das Judentum zu verzeichnen, als gnadenlose Gesetzesreligion mit einem Rächergott an der Spitze. Es ist gut, dass die Kirchen in Deutschland heute den Unfug von der Rächerreligion nicht mehr vertreten, dass sie das Judentum mindestens offiziell als ebenbürtig ansehen und gegen Antisemitismus eintreten. Es ist gut, aber es reicht nicht. Ich wünschte mir mehr Einsicht, was das Attentat von Halle mit den Verschwörungsmythen zu tun hat, die Christen einst über Juden verbreitet haben. Dass der Antisemitismus der Nazis ohne den christlichen Antijudaismus auch nicht möglich gewesen wäre. Warum ist der Antisemitismus so wirksam? Eine Antwort ist, weil er eine so lange Vorgeschichte hat und so tief in der europäischen Kultur verwurzelt ist. Zudem ist er bequem, er kann alles und jedes erklären und kennt für jedes Unglück einen Schuldigen. Es wird Zeit, in den Spiegel zu schauen und die Selbsttäuschungen aufzugeben.
Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle erkennt Gerald Beiroth in seinem Kommentar mangelnde Einsicht und Selbsttäuschungen in der deutschen Gesellschaft. Frage nach dem vom Körper getrennten Weiterexistieren der Seele ist vielleicht die zentrale Frage eigentlich aller Religionen. Deswegen spielt der Umgang mit denjenigen, die verstorben sind, eine zentrale Rolle in jeder Religion. Deswegen haben Religionen mehr oder weniger spezifische Rituale herausgebildet, die das Verständnis vom Übergang zum Leben nach dem Tod zum Ausdruck bringen und die als Bedeutungsträger für die Angehörigen wichtig sind. Der Islam kennt sehr genaue Regeln für die Begleitung der Verstorbenen, Regeln, die sich in Zeiten von Corona kaum durchhalten lassen. Wenn zum Beispiel das Begräbnis eines mit Covid-19 infizierten Toten aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr im Sarg erfolgen muss, was im Islam eigentlich nicht gewollt ist. Miller hat Cimcek über islamische Bestattungen in Zeiten von Corona.
Islamisches Bestattungsinstitut NRW Elfenbein.
Da hat sich sehr vieles geändert, und zwar wie auf der ganzen Welt. Und dann für uns natürlich dann ganz schlimm, weil man ist damit nicht vertraut. Wir müssen da sehr vorsichtig sein und das kostet uns viel Nerven, viel Arbeitszeit.
Muslimische Bestattungen während der Corona-Krise sind derzeit eine Herausforderung, sagt Mustafa Elfunti. Er und sein Sohn Hisham führen in Düsseldorf seit 25 Jahren ein muslimisches Bestattungsunternehmen. Rund um die Uhr sind sie erreichbar für Muslime, die Angehörige verloren haben. Bis zu 500 Beerdigungen führen sie im Jahr durch.
Jetzt haben wir morgen zwei Waschungen. Ne?
Morgen haben wir eine Weise zum Essen.
Innerhalb von 24 Stunden, so sagen es die islamischen Regeln, soll ein Verstorbener beerdigt werden. Normalerweise ohne Sarg, nur in einem weißen Leinentuch gehüllt. Doch eine normale Bestattung ist in diesen Tagen nicht mehr möglich.
Dann haben wir am Freitag zwei Gebete.
Zwei Gebete am Freitag.
Und eine Beisetzung in Bonn, auch vom Kind.
Und dann die anderen drei werden am Samstag geführt.
Ein trauriger Tag. In einem kleinen Sarg ist ein Leichnam eingetroffen. Hisham El-Funti und sein Mitarbeiter Karim El-Azouzi kümmern sich darum.
Wir haben jetzt also eine Waschung. Das ist ein Kind aus Libyen.
Was hier zu medizinischen Behandlung war und leider die Behandlung nicht überlebt hat und dann verstorben ist.
Ein 6-jähriges Mädchen ist gestorben. Bei ihr kann die rituelle Totenwaschung durchgeführt werden. Doch wegen Corona dürfen Angehörige nicht wie üblich im Waschraum mit dabei sein. Bei Verstorbenen mit dem Covid-19-Virus fällt die religiöse Waschung aus. Nur das Totengebet wird gesprochen.
Der Sarg wird auch nicht geöffnet oder aufgebahrt, sondern quasi dann vom Totengebet direkt ins Grab gelegt. Die sarglose Bestattung beispielsweise fällt in dem Fall komplett weg.
Vor knapp 6 Wochen verstarb ein 75-jähriger gebürtiger Marokkaner an dem Coronavirus. Lediglich ein Angehöriger informierte das Bestattungsinstitut.
Weder vom Gesundheitsamt noch vom Krankenhaus wurden wir darüber informiert, dass eine Covid-19-Erkrankung vorlag. In der Regel wird die Covid-19-Erkrankung in der sogenannten Todesbescheinigung eigentlich festgehalten und dokumentiert. Das ist in diesem Fall leider nicht so gewesen. Es wurden auf die hygienischen Maßnahmen hingewiesen und dass da eine meldepflichtige Krankheit vorliegt. Aber es wurde nicht darauf hingewiesen, dass es sich dort um Covid-19 handelt.
Bestatter gelten als systemrelevant. Infektionsschutz war schon immer wichtig. Doch in der Pandemie wird es zur alles bestimmenden Größe. Auf Anfrage bestätigt das Gesundheitsamt schriftlich, dass in Nordrhein-Westfalen im Totenschein nicht zwingend vermerkt werden muss, an welcher Krankheit einer verstorben ist. Nur dass es sich um eine infektiöse Krankheit handelt. Hisham El-Funti hat auch das Krankenhaus angerufen.
Der behandelnde Arzt hat sich dann auf den Datenschutz festgelegt. Ich als Unternehmer trage auch Verantwortung sowohl gegenüber meinen Mitarbeitern als auch gegenüber Angehörigen und der Allgemeinheit. Und für mich ist so ein Verhalten völlig inakzeptabel.
Das Krankenhaus geht von einem Missverständnis zwischen dem behandelnden Assistenzarzt und dem Bestatter aus. Ein Einzelfall. Personen, die an Covid-19 verstorben sind, werden laut dem Robert-Koch-Institut in Berlin bisher als infektiös angesehen. Das heißt, es müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Solange es noch nicht geklärt ist, ob Covid-19-Verstorbene wirklich noch die Krankheit übertragen, hätte es unter Umständen da auch zu einer Infektion von weiteren Familienangehörigen beziehungsweise unter Umständen auch unserer Mitarbeiter bedeutet.
Der 75-jährige Marokkaner ist auf einem Düsseldorfer Friedhof beerdigt worden. Eigentlich wollte der Verstorbene in Marokko beigesetzt werden, aber dieser Wunsch konnte nicht erfüllt werden.
Die Überführung in die Türkei ist möglich. Natürlich müssen die ärztlichen Bescheinigungen alle vorliegen. Aber Länder wie beispielsweise Marokko akzeptieren keine Überführung von Verstorbenen, die dann an Covid-19 verstorben sind.
Mustafa El-Funti erzählt, dass normalerweise 60% der Verstorbenen überführt werden in muslimische Länder. Ein wichtiger Grund dafür ist die ewige Totenruhe. Das heißt, die Grabstätten werden nicht wie in Deutschland irgendwann eingeebnet oder neu belegt.
Auf einmal, die Leute mussten zwangsweise hier beigesetzt werden. Sein Vater war sein Wunsch im Ausland beigesetzt, auf einmal ging doch nicht. Und das Problem, was wir immer hier haben, sind die Friedhöfe. Wir haben immer gesagt, wir brauchen einen selbstständigen islamischen Friedhof. Das haben die Holländer jetzt gemacht, wunderbar, Ruhezeit wie immer. Und das hat uns ein bisschen geholfen, weil wir momentan sehr viel von Deutschland nach Holland beigesetzt werden, weil da lange Ruhezeit ist.
Islamische Bestattungen in Zeiten von Corona. Melahat Cimşek hat dazu Stimmen eingesammelt. Und damit geht Tag für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann anschließend wie jeden Freitag die Lebenszeit und das Thema bei den Kolleginnen dort: verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten. Da können Sie sich dran beteiligen an dieser Sendung und zwar unter unserer Hörernummer 00800 04464-4464 beteiligen, also mit Fragen, mit Anregungen, mit Ideen. Für Tag war das für heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.